je weiter wir fortschreiten mit dem Thema, desto kürzer muss die Wiederholung werden von den vergangenen Abenden. Es geht um das Reich Gottes. Und wir haben am ersten Abend gesehen, dass das Reich Gottes in verschiedenen Formen oder Vorkommensweisen in der Bibel beschrieben wird. Wir haben es verglichen mit dem Wasser. Das Wasser hat drei Aggregatzustände und das Reich Gottes hat fünf Aggregatzustände. Wir finden in der Bibel Aussagen über das universelle oder ewige Reich Gottes, weil Gott ist immer Gott, Gott ist immer der König, Gott ist immer der Herrscher und Regent und deswegen gibt es ein universelles und ewiges Reich und letztlich müssen alle geschaffenen Wesen sich diesem Reich und dieser Herrschaft beugen. Das ist die blaue Linie. Dann haben wir hier diese schöne rote Linie, die das geistliche Reich Gottes beschreibt, wo wir das Kreuz in der Mitte finden. Das geistliche Reich Gottes ist das, in das wir hineingeboren werden müssen. In dieses Reich oder in diese Art des Reiches können wir nicht hineingeboren werden. Wir leben unter diesem universellen und ewigen Reich. Aber in das geistliche Reich müssen wir hineingeboren werden. Jesus sagt zu Nikodemus, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn ihr nicht von Neuem geboren werdet oder wenn du nicht von Neuem geboren wirst, kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Dann haben wir im Alten Testament das theokratische Reich Gottes gehabt, nämlich in der Geschichte des Volkes Israel hat sich dieses Reich hier auf dieser Erde manifestiert. Das Reich war hier auf dieser Erde sichtbar, greifbar. Und zwar von Aufrichtung des Volkes Israel und des Bundes mit dem Volk Israel am Sinai bis zum letzten König Israels, Zedekia. Man könnte auch sagen, dass es noch ein bisschen weitergegangen ist durch auf jeden Fall die alttestamentliche Zeit und bezieht sich auf das Volk Israel, das theokratische Reich, wo Gott selbst hier auf dieser Erde geherrscht hat durch Priester und durch Könige, durch Mittler und Könige. Dann sehen wir hier, dass das theokratische Reich eine gewisse Fortsetzung haben wird auf dieser Erde, darum die gleiche Farbe, im messianischen Reich, im tausendjährigen Reich, was noch kommen wird. Beide Reiche, dieses hier war auf der Erde und dieses wird auf der Erde sein. Das geistliche Reich ist eben geistlich und das universale universal, aber diese beiden werden hier auf der Erde stattfinden. Und dazwischen haben wir noch dieses fünfte Reich, den fünften Aggregatzustand, guten Abend, das verborgene oder vermischte Reich Gottes. Und dieses Reich soll uns heute Abend in besonderer Weise beschäftigen. Deswegen erkläre ich es nicht weiter, aber wir sehen, wo es anzusiedeln ist. Nach Kreuz und Auferstehung Jesu begann das verborgene, vermischte Reich oder ja, genauer gesagt an Pfingsten und es wird enden mit der Wiederkunft Jesu Christi und der Entrückung der Gemeinde. Wir haben dann heute vor einer Woche am zweiten Abend uns vor allen Dingen mit dem theokratischen Reich beschäftigt, haben gesehen, dass wir zwei Arten von Evangelien oder von Evangelium unterscheiden müssen, vielleicht so besser ausgedrückt, nämlich das Evangelium des Reiches und das Evangelium der Gnade. Das sind zwei verschiedene Formen des Evangeliums, die vorkommen in der Bibel. Es gibt noch eine dritte, das ewige Evangelium in der Offenbarung. Und wir haben gesehen, dass das Evangelium des Reiches die frohe Botschaft war, dass das Reich Gottes hier auf diese Erde gekommen ist, in der Gestalt des Königs Jesus Christus, des Messias-Königs von Israel, dem Messias-König, der dieses Reich aufrichten wollte. Aber dieses Reich wurde angeboten dem Volk durch Johannes den Täufer, durch Jesus Christus selbst, durch seine Jünger. Aber wir werden heute Abend sehen, dass dieses Reich abgelehnt wurde. Und dann kam es eben zu einer neuen Form des Reiches Gottes, diesem verborgenen Königreich, was wir sehen werden. Im Zusammenhang mit dem Evangelium des Reiches haben wir gesehen, stehen auch Heilungen, übernatürliche Wirkungen Gottes, Heilungen, Totenauferweckungen, Dämonenaustreibungen. Wir haben das gesehen, das steht im Zusammenhang mit dem Volk Israel und das Volk Israel steht unter sichtbaren Bezügen. Darum finden wir im Alten Testament viele Engelserscheinungen und Visionen. Das Volk Israel hat hier eine sichtbare Heimat auf der Erde. Es hat ein sichtbares Bundeszeichen, die Beschneidung, den sichtbaren Tempel gehabt und Stiftshütte, einen sichtbaren Mittler, sichtbare Sündenvergebung durch Übertragung auf ein Opfertier und sichtbare Feinde, die Philister. Wir als Gemeinde Jesu haben heute eben nicht mehr sichtbare Bezüge, sondern unsichtbare Bezüge. Wir haben das Wort Gottes, wir haben eine unsichtbare Heimat im Himmel, da ist unser Bürgerrecht. Wir haben ein unsichtbares Bundeszeichen, die Versiegelung mit dem Heiligen Geist. Wir haben einen unsichtbaren Tempel, nämlich die Gemeinde Jesu Christi bildet heute den Tempel und der Leib des Gläubigen, der ist natürlich sichtbar, aber kein anderer Mensch sieht, dass das ein Tempel des Heiligen Geistes ist, so direkt. Dann haben wir einen unsichtbaren Mittler, Christus, unsichtbare Reinigung durch das Blut Christi und wir haben auch unsichtbare Feinde, nämlich die bösen Geister unter dem Himmel. Wir haben, sollten keine menschlichen Feinde haben, so viel an uns liegen. Und darum könnten wir das zusammenfassen hier und die Aussage von 2. Korinther 5 oder 4, Kapitel 4, Vers 7, glaube ich, drunter schreiben. Wir leben jetzt im Glauben und nicht im Schauen. Israel lebte viel im Schauen. Natürlich mussten sie auch an Gott glauben. Aber sie haben auch immer wieder Erscheinungen Gottes gehabt und so weiter. Sie hatten die Wolkensäule und die Feuersäule und so weiter. Sie hatten all diese mehr sichtbaren Dinge, aber wir haben das nicht. Wir haben andere Bezüge als Gemeinde Jesu. Und wir haben das damals, heute vor einer Woche, am Schluss gesagt, dass diese ganzen Zeichen, die im Zusammenhang mit dem Reich Gottes erwähnt werden, eben hier einzuordnen sind und nicht unbedingt in unserer Zeit heute. Heute tut Gott auch Wunder. Gott kann jede Form von Wunder auch heute tun, aber er wird sie nicht mehr so massiv tun und vor allen Dingen nicht mehr mit demselben Zweck, wie hier eben zu zeigen, dass das Reich Gottes angebrochen ist. Das war damals und das ist heute nicht. Wir haben heute eine ganz andere Form des Reiches Gottes, wie wir jetzt im Folgenden sehen werden. Kommen wir also zu dem heutigen Thema, das verborgene Reich Gottes. Und wir müssen nochmal an den Anfang des Matthäusevangeliums gehen. Ich hoffe, dass wir alle die Bibel greifbar haben, zumindest ein Neues Testament. Matthäus Kapitel 3, Vers 2, da steht, dass Johannes der Täufer begonnen hat zu wirken mit der Botschaft, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Jesus Christus hat genauso angefangen zu predigen, in Kapitel 4, Vers 17, der gleiche Wortlaut, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Kapitel 4, 17. Aber in Kapitel 8 wird schon ein gewisser Übergang angekündigt. Kapitel 8, Matthäus 8, Vers 11 und 12. Da hat unser Herr gerade den Diener des königlichen Beamten, des Hauptmanns, geheilt. Und jetzt lesen wir, weil er staunt über den Glauben dieses Mannes, dieses Heiden. Vers 10, Kapitel 8, Vers 10. Als aber Jesus es hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten. Wahrlich, ich sage euch, selbst in Israel habe ich nicht so großen Glauben gefunden. Ich sage euch aber,
dass viele von Osten und Westen kommen und mit Abraham und Isaak und Jakob zu Tisch liegen werden in dem Reich der Himmel, aber die Söhne des Reiches werden hinausgeworfen werden in die äußere Finsternis, da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Die Söhne des Reiches werden hinausgeworfen, aber von Osten und Westen und allen Himmelsrichtungen werden Menschen kommen, mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tisch liegen, im Reich der Himmel. Das ist eine sehr interessante Aussage. Das zeigt, hier wird es einen Übergang geben. Die Söhne des Reiches meint eigentlich Israel, meint das Volk Israel. Sie waren ja die Teilhaber des theokratischen Reiches hier auf dieser Erde. Da war das Königreich Gottes ganz im Volk Israel aufgerichtet. Gott war der König Israels. Sie waren die Söhne dieses Reiches. Und nun sagt Jesus, wo er den Glauben dieses römischen Hauptmanns sieht, da sagt er, so werden viele kommen, wie dieser Mann, und werden glauben von allen Himmelsrichtungen, von allen Nationen. Aber die eigentlichen Reichsteilhaber, die Israeliten, die werden hinausgeworfen. Von ihnen wird das Reich Gottes weggenommen werden. Es wird eine andere Form annehmen, wo sie nicht mehr als Volk im Königreich sein werden. Dann hatten wir darauf hingewiesen in Kapitel 10, Vers 7, dass auch die Jünger Jesu, die er aussandte, genau die gleiche Botschaft wieder ausrichteten, als sie innerhalb Israels predigten: Das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Das Königreich der Himmel. Also, Israel wurde mindestens durch drei verschiedene Gruppen das Königreich der Himmel angeboten, nämlich durch Johannes den Täufer, durch Jesus und durch seine Jünger. Die Bibel hat ein Prinzip, es soll alles bestehen auf Zweier- oder Dreierzeugenmund. Israel bekommt durch Dreierzeugenmund verschiedener Gruppen das Reich angeboten. Aber warum lehnt nun Israel dennoch ab? Israel erwartete den Messias. Der war im Alten Testament an vielen, vielen Stellen angekündigt, aber Israel hatte eine bestimmte Vorstellung von dem kommenden Messias entwickelt. Da war ein genaues Bild, wenn der Messias kommen würde, so müsste er aussehen. Und zwar erwartete man, dass er Zeichen und Wunder tun würde, das stimmte ja auch, aber man erwartete besondere Zeichen und Wunder vom Messias. Warum? Mose hatte gesagt, in 5. Mose 18, 15 steht das, einen Propheten wie mich wird euch der Herr erwecken. Und da Mose große Zeichen und Wunder getan hatte, den Stab über das Meer gehalten und es hatte sich geteilt und all diese Dinge, erwartete man von dem Messias auch, dass er große Zeichen und Wunder tun würde. Und nach rabbinischer Theologie erwartete man folgende konkrete Wunder des Messias. Also wenn einer behaupten würde, er sei der Messias, dann wäre das die Nagelprobe. Er müsste folgende drei Wunder tun. Er müsste mindestens einen Aussätzigen heilen. Er müsste mindestens einen Menschen von den Toten auferwecken. Und drittens müsste er einen Besessenen befreien, der stumm ist. Ich werde gleich sagen, warum. Diese drei Dinge erwartete man von dem Messias. Also, da brauchte gar keiner behaupten, er sei der Messias. Wenn er das nicht nachweisen konnte, dann haben die rabbinischen Theologen ihn nicht anerkannt. Vielleicht einige ungelehrte Leute aus dem Volk, die hätten dann schon mal überlegt, aber die rabbinischen Theologen, die hätten gesagt, Moment mal, hat er erstens, zweitens, drittens? Nein? Dankeschön, das kann er nicht sein. Diese drei Dinge wurden wirklich erwartet vom Messias. Das weiß ich von unserem jüdischen Bruder Arnold Fruchtenbaum. Ja, und nun ist interessant, dass das Matthäusevangelium genau diese Wunder berichtet. In Kapitel 8 hat Jesus das erste, was Matthäus berichtet, einen Aussätzigen geheilt. Matthäus 8, das erste Zeichen und Wunder im Matthäusevangelium, Kapitel 8, 1 bis 4, eine aussätzigen Heilung. Ist das Zufall? Ich glaube nicht. Dann hat er in Kapitel 9 bereits berichtet, dass Jesus jemand von den Toten auferweckt hat, nämlich die Tochter des Jairus, die wirklich tot war, nicht scheintot, wirklich tot. Er hat sie auferweckt, Kapitel 9, 18 bis 26 ist es berichtet. Und nun in Kapitel 12 ein besonderer Vorfall mit einem Besessenen, der stumm war. Matthäus 12, Vers 22. Und wir merken, wie Matthäus das berichtet, er berichtet auch noch von anderen Zeichen und Wundern, aber wie darauf Wert gelegt wird, Jesus hat einen Aussätzigen geheilt, nicht nur einen, sondern viele. Er hat Tote auferweckt. Und jetzt wird hier berichtet, wie ein Besessener zu ihm gebracht wird, Vers 22, Kapitel 12, blind und stumm. Und er heilte ihn, sodass der Stumme redete und sah. Warum war das so besonders? Nun, die Juden, jüdische Theologen, trieben auch Dämonen aus, die betrieben auch Exorzismus bei Besessenen, aber sie konnten das nur, wenn sie mit dem Betreffenden reden konnten, wenn der betreffende Besessene ihnen sagen konnte, was sind das für Dämonen, und wenn sie praktisch beim Exorzismus direkt mit diesen Dämonen in Verbindung treten konnten durch Sprache, durch das Reden des Besessenen. Und weil der stumm war, konnten sie bei einem stummen Besessenen nicht austreiben, weil sie nicht reden konnten mit den Dämonen. Und deswegen galten stumme Besessene bei den Juden als unheilbar. Man konnte sie nicht befreien. Aber der Messias, wenn er kommen würde, er würde auch stumme Besessene befreien können von Dämonen. Und nun hat Jesus genau das gemacht. Er hat einen Besessenen, der blind und stumm war, geheilt. Und was ist die Reaktion? Wir lesen das in Vers 23. Und es erstaunten die ganzen Volksmengen und sagten, dieser ist doch nicht etwa der Sohn Davids. Mit anderen Worten, das muss der Messias sein. Sohn Davids ist nur ein anderer Ausdruck für Messias. Sohn Davids ist der alttestamentliche Messias-Titel. Mit anderen Worten, das muss doch der Messias sein. Jetzt hören das die Pharisäer, die religiösen Führer des Volkes, die Theologen, würden wir heute sagen. Die Pharisäer aber sagten, als sie es hörten, dieser treibt die Dämonen nicht anders aus als durch Beelzebul, den Obersten der Dämonen. Punkt. Merken wir, was da passiert ist? Das Volk erkennt Jesus als den Messias. Und sie sagen, das kann doch gar nicht anders sein. Aber bei den Pharisäern heißt es, also schloss er messerscharf, das nicht sein kann, was nicht sein darf. Das kann er nicht sein, dieser Zimmermannssohn aus Nazareth. Das kann nicht der Messias sein. Also, egal was immer er für Kunststückchen anstellt, er kann es nicht sein. Und dann gibt es nur eine Erklärung. Dieser Besessene war nicht mehr besessen. Er konnte reden, er konnte sehen. Ein Wunder war geschehen. Also, wenn es nicht von Gott war, dann war es vom Satan. Dann war es ein dämonisches Wunder. Dann hat er die Dämonen ausgetrieben durch den Obersten der Dämonen, sagen sie. Der hatte so ein paar Unterdämonen, ja, war besessen, aber Jesus hat dieses Wunder durch den Obersten der Dämonen getan. Das ist ihre Erklärung. Sie bezeichnen das Wunder als dämonisch bewirkt. Der Herr Jesus widerlegt daraufhin ihr fadenscheiniges Argument mit einer messerscharfen Logik. Er sagt, da er aber ihre Gedanken wusste, sprach er zu ihnen, jedes Reich, das mit sich selbst entzweit ist, wird verwüstet. Und jede Stadt oder jedes Haus, die mit sich selbst entzweit sind, werden nicht bestehen. Und wenn der Satan den Satan austreibt, so ist er ja mit sich selbst entzweit. Jesus sagt, überlegt doch mal, ihr Pharisäer, der ist von Dämonen besessen. Und ich soll durch den Obersten der Dämonen die unteren Dämonen ausgetrieben haben, dann haben ja die Dämonen gegen sich selbst gekämpft. Dann hat ja der Satan in seinem Reich mit sich selber Krieg geführt, ja? Die Oberen gegen die Unteren. Das ist doch hirnrissig, sagt Jesus, ja? Überleg doch einmal. Und er geht noch weiter und sagt, wie wird dann sein Reich bestehen? Und wenn ich durch Beelzebul die Dämonen austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Also die Söhne der Pharisäer betrieben auch Exorzismus. Darum werden sie eure Richter sein. Wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, sagt Jesus, wenn es ein göttliches Wunder ist, durch die Kraft Gottes, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Ihr blinden Pharisäer, wacht doch auf, das Reich Gottes ist doch in personhafter Gestalt vor euch. Und dann sagt er, oder wie kann jemand in das Haus des Starken eindringen und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht zuvor den Starken bindet? Und dann wird er sein Haus berauben. Eigentlich spricht er von einer Burg und von einem Starken, von einem Ritter, also von jemand, der eine befestigte Anlage hat. Wie kann man bei dem rein und den Hausrat rauben? Hausrat meint nicht das Silberbesteck, sondern meint seine Sklaven, seine Hausangestellten, seine Diener. Das ist der Hausrat. Hausrat meint hier Personen. Wie kann man ihm die wegnehmen, wenn man nicht zuvor den Starken bindet? Jesus will sagen, ich habe doch dem Teufel seine Leute weggenommen. Ich habe ihm doch jemanden weggenommen, aber nur deswegen, weil ich Satan zuvor gebunden habe. Wie hat Jesus den Satan gebunden? In der Versuchungsgeschichte, Matthäus Kapitel 4, hat Satan ihn versucht, 40 Tage lang. Und Jesus hat die Versuchung bestanden. Und darin hat er den Teufel gebunden. Er war jetzt in bildlichem Sinne gebunden und darum konnte Jesus jetzt schon ihm Leute wegnehmen. Auch Besessene konnte er befreien und Satan musste das geschehen lassen, weil Jesus der Stärkere war und ihn gebunden hatte. Und er sagt dann, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Also er will sagen, wer nicht mit mir ist, der es gegen mich heißt, überleg doch mal, es kann doch gar nicht anders sein. Entweder sind alle im Reich Satans und die halten zusammen und kämpfen gegen das Reich Gottes, oder sind alle im Reich Gottes und die halten auch zusammen und die kämpfen gegen das Reich des Feindes. Aber dass sie unter sich kämpfen, das ist völlig unlogisch und unsinnig. Und dann geht er noch einen Schritt weiter und warnt die Pharisäer. Und jetzt kommt diese Stelle, die viele Christen schon durch die Jahrhunderte immer wieder verunsichert hat und auch, danke Matthias, ja, und manche sehr irritiert hat, und darüber gibt es auch viele falsche Auslegungen. Aber wir müssen sehen, in welchem Zusammenhang Jesus diese Worte sagt. Vers 31. Jesus sagt, deshalb sage ich euch, jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden. Wollen wir erst mal festhalten, ja? Jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden. Das ist Evangelium. Jede Sünde und Lästerung. Aber die Lästerung des Geistes wird den Menschen nicht vergeben werden. Und wenn jemand ein Wort reden wird gegen den Sohn des Menschen, gegen ihn, gegen Jesus, dem wird vergeben werden. Wenn aber jemand gegen den Heiligen Geist reden wird, dem wird nicht vergeben werden, weder in diesem Zeitalter noch in dem zukünftigen. Jesus will etwas ganz Wichtiges sagen, diesen Leuten, die vor ihm stehen. Er sagt, Freunde, passt auf. Ihr könnt viel sagen und machen, aber es gibt eine heilige Grenze. Und ihr seid jetzt gerade in einer Gefahr, über eine unsichtbare Linie zu gehen, wo es kein Zurück mehr gibt. Da ist ein Point of No Return, ja. Wenn ihr jetzt das behauptet und dabei bleibt, dass ich dieses Wunder und all die vorhergehenden auch in der Kraft Satans bewirkt habe, dann begeht ihr die Lästerung des Heiligen Geistes und das kann euch nicht vergeben werden. Sie hatten praktisch nur die eine Wahl. Jetzt Jesus anerkennen als den Messias und niederfallen und sagen, jawohl, du bist der König Israels. Du bist der Messias. Du hast alle die Voraussetzungen erfüllt. Du hast genau die Wunder getan. Und du hast auch durch deine Reden und durch deine ganze Person bestätigt, dass du der vorausgesagte Messias bist. Sie hätten niederfallen müssen und ihn anbeten. Aber genau das wollten sie nicht. Und er warnt sie und sagt, Vorsicht, Freunde, jetzt geht ihr über diese Linie drüber. Und damit, weil sie nicht Buße taten, begingen sie tatsächlich die Sünde gegen den Heiligen Geist. Das war eine Sünde, die diese Generation Israels begangen hat, die all die Zeichen und Wunder und Taten und Reden Jesu gesehen, gehört, miterlebt hat, sogar hautnah, und ihn trotzdem als Messias abgelehnt hat. Das war die Sünde gegen den Heiligen Geist. Das konnte praktisch nur diese Generation Israels tun. Nur die Juden damals. Christen danach oder heute in unserer Zeit können diese Sünde nicht begehen. Kein Christ kann diese Sünde begehen, von der hier die Rede ist. Christen sind ja schon im Reich Gottes, gehören dem Herrn und stehen unter ganz anderen Vorzeichen, sage ich jetzt mal, und werden auch bewahrt. Aber was ist mit Nichtchristen heute? Was ist, wenn ein Nichtchrist heute vielleicht das Wirken Jesu an sich oder an seinem Ehepartner oder an nahen Angehörigen hautnah miterlebt hat und er sagt trotzdem, ich will das alles nicht und das ist nicht göttlich und erklärt es nur psychologisch oder gar dämonisch. Was ist dann? Begeht er dann die Sünde gegen den Heiligen Geist? Nein, nicht ausdrücklich. Nur die Folge seines Verhaltens wird natürlich genau dieselbe sein. Er wird verloren gehen. Mehr als verloren gehen kann man nicht. Ja, man kann nicht dreimal verloren gehen, fünfmal, zehnmal. Die Gerichte verurteilen zwar manchmal Leute zu 10-mal lebenslänglich und 100-mal lebenslänglich, aber lebenslänglich ist lebenslänglich, verloren ist verloren. Man kann natürlich auch heute ewig verloren gehen, wenn man Jesus ablehnt, gehen alle verloren, die das tun. Es geht ja heute nach Kreuz und Auferstehung niemand mehr an seinen Sünden verloren, sondern nur daran, wenn er den ablehnt, der seine Sünden getragen hat. Das ist ein Unterschied, ja? Es geht heute keiner an Mord, an Ehebruch, an Abtreibung, an Zauberei, an all den Dingen geht niemand verloren. Er geht dann verloren, wenn er den ablehnt, der das alles getragen hat am Kreuz, der ihm das alles vergeben wollte. Und er lehnt ihn ab als seinen Retter und Herrn. Dann ist er verloren. Und faktisch gesehen ist er dann ebenso getrennt von Gott wie die Menschen damals, die diese Sünde begangen haben. Aber wenn wir ganz buchstäblich und wörtlich bleiben bei der Sünde gegen den Heiligen Geist, ist es meine feste Überzeugung, das konnte nur diese Generation Israels damals begehen und sie hat diese Sünde begangen. Ein ganz kleiner Exkurs dazu noch in Apostelgeschichte 2. Vielleicht versteht ihr, warum wenige Zeit später, vielleicht ein Jahr später oder auch nur Monate später, bei der Pfingstpredigt Petrus sich an die jüdische Generation wendet, an diese Generation, die Jesus abgelehnt hat als Messias, die ihn ans Kreuz geschlagen hat. Er wendet sich an diese Generation und sagt ihnen in seiner Predigt, Kapitel 2, Vers 38, kehrt um und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Sie sollen sich auf diesen Namen Jesu Christi taufen lassen, den sie abgelehnt haben. Sie sollen damit sagen, Jesus Christus war doch der Messias. Er ist doch der Messias. Wir haben ihn abgelehnt als Volk und haben geschrien, kreuzige ihn. Aber wir erkennen, das war falsch. Er ist der Messias. Darum sollen sie sich auf seinen Namen taufen lassen zur Vergebung dieser Sünden, dass sie ihn abgelehnt haben. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und dann sagt er in Vers 40, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht, aus dieser verkehrten Generation, die die Sünde des Heiligen Geistes begangen hat, die Jesus erlebt hat unter sich und hat ihn dennoch abgelehnt. So ist der Zusammenhang. Diese Stelle korrespondiert damit. Gehen wir noch weiter in Matthäus 12 und es wird gleich deutlicher werden. Ich weiß, ihr müsst mir das jetzt erstmal so glauben, aber ihr braucht mir gar nichts glauben. Ja? Ihr sollt nur der Bibel glauben. Hört mal einfach, was ich jetzt sage, wie ich die Schrift versuche auszulegen. Und nachher können wir darüber sprechen, wenn noch Fragen sind oder wenn ihr mit etwas gar nicht einverstanden sein könnt, andere Stellen dazu bringen wollt. Wir werden noch Zeit haben. Aber lasst uns mal weitergehen. Ihr werdet sehen, wie das hier aufgebaut ist im Matthäus-Evangelium. Also Jesus hat jetzt den Pharisäern gesagt, Freunde, ihr geht über die unsichtbare Linie, ihr lästert den Heiligen Geist, seid vorsichtig, macht das nicht. Und er spricht in den folgenden Versen auch noch vom Gericht, das dann kommen wird. Dann, danach kommt ein Abschnitt vom Zeichen Jonas. Auf einmal sagen die Pharisäer und Schriftgelehrten zu ihm, Lehrer, wir möchten ein Zeichen von dir sehen. Verrückt, ja. Sie haben gerade das größte Zeichen gesehen, was es geben kann. Jesus hat einen Besessenen, der blind und stumm war, geheilt. Und jetzt stehen sie da, wir möchten noch ein Zeichen von dir sehen. Mach mal noch ein Kunststück, dann glauben wir dir vielleicht. Ja, und Jesus sagt, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen. Und kein Zeichen wird ihm gegeben werden, als nur das Zeichen des Propheten Jona. Ja, und zwar wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Er sagt, ihr kriegt nur noch ein Zeichen, das Zeichen von Kreuz und Auferstehung. Das wird das Zeichen sein. Ich werde sterben, ich werde ins Grab gelegt werden und am 3. Tage auferweckt werden. Ich kann jetzt nicht darauf eingehen, warum es hier heißt 3 Tage und 3 Nächte. Das ist ein jüdischer Ausdruck, der nicht wörtlich zu nehmen ist, dass das genau 72 Stunden sein müssen, sondern das heißt einfach 3 angebrochene Tage, 3 Tage und 3 Nächte, ist ein jüdischer Ausdruck, ein Terminus technicus. Das heißt nicht im buchstäblichen Sinn 72 Stunden. Das würde sonst nämlich nicht stimmen, aber es stimmt so, wie es die Juden damals gebraucht und verstanden haben. Genauso stimmt es. Am 3. Tag hat Gott Christus auferweckt von den Toten und hat ihnen das Zeichen gegeben, Kreuz und Auferstehung, wie bei Jona. Also, Jesus sagt, ihr kriegt nur noch dieses eine Zeichen, sonst keine mehr. Danach kommt der Abschnitt, Vers 43 bis 45, vom geschmückten Haus. Ja? Jesus sagt, wenn aber der unreine Geist von dem Menschen ausgefahren ist, so durchwandert er dürre Orte, sucht Ruhe und findet sie nicht. Dann spricht er, ich will in mein Haus zurückkehren. Haus ist immer ein Ausdruck für das Haus Israel. Ja? Jesus gebraucht hier dieses Bild und sagt, ich will in mein Haus zurückkehren, von dem ich ausgegangen bin, und wenn er kommt, findet er es leer, gekehrt und geschmückt. Israel war gefegt vom Sauerteig der Sünde, war geschmückt und gekehrt durch Johannes den Täufer. Er hatte Israel Buße gepredigt, er hatte Sündenpredigt gepredigt, bis man ihn gefangen gesetzt hatte, im Kapitel zuvor durch Herodes. Er hatte Israel vorbereitet auf den Messias. Das Haus war praktisch leer, gekehrt und geschmückt, aber jetzt hätte der Messias einziehen können. Jetzt wäre Israel eigentlich vorbereitet gewesen für die Annahme des Reiches Gottes in Gestalt des Messias-Königs Jesus. Er hätte sein Reich aufgerichtet, aber sie lehnen ihn ab. Und jetzt sagt Jesus, Leute, wenn ihr das macht, dann wird dieses Haus nicht leer bleiben, sondern es wird schlimmer als zuvor. 7 andere Geister werden kommen und werden in das Haus einziehen und es wird das Ende jenes Menschen schlimmer als der Anfang. Er weissagt hier weit in die Geschichte Israels hinein, genau das ist mit Israel passiert. Später war der Götzendienst Israels schlimmer als je zuvor und noch in der Zukunft liegt, dass das Volk Israel einmal Götzendienst in Vollendung betreiben wird. Sie werden den Antichristen anbeten. Dann wird das sich im buchstäblichen Sinne erfüllen. Das Haus, das einmal gekehrt und leer und geschmückt war, vorbereitet, es wird dann den Antichristen einladen und anbeten. Israel wird den Antichristen annehmen. Das sagen eine ganze Reihe Bibelstellen im Buch Daniel und auch hier im Neuen Testament. Und dann kommt noch ein Abschnitt, nämlich die wahren Verwandten Jesu. Und wir verstehen, wie das eine Linie ist. Es heißt dann weiter: Als er aber zu den Volksmengen redete, siehe, da standen seine Mutter und seine Brüder draußen und suchten ihn zu sprechen. Und da sprach einer zu ihm: Siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und suchen dich zu sprechen. Mit anderen Worten, mach mal Pause, ja, geh mal raus. Du wirst doch nicht deine Verwandten, die von weit gekommen sind, da im Regen stehen lassen. Er aber antwortete und sprach zu dem, der es ihm sagte: Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er streckte seine Hand aus über seine Jünger und sprach: Siehe da, meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen meines Vaters tun wird, der in den Himmeln ist, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Er sagt jetzt: Leute, von jetzt ab zählt nicht mehr die Volksverwandtschaft, wie sie vorher war. Ein Volk Israel war das erwählte Volk und zusammen im theokratischen Reich. Von jetzt ab zählt Gehorsamsverwandtschaft. Wer meinen Willen tun wird, das ist mein Bruder, meine Schwester und so weiter. Auf einen Blick haben wir das hier, das Kapitel 12 ab Vers 22. Auch in den vorherigen Versen wären noch einige Hinweise gewesen, die habe ich jetzt aus Zeitgründen nicht behandeln können. Aber wir sehen in Kapitel 12, wie von diesem Ereignis, wo das dritte messianische Wunder getan wurde, der Besessene, der stumm war, geheilt, wie es hier einen Bruch gibt, wie die Pharisäer jetzt offiziell Jesus ablehnen. Hier haben wir die offizielle Ablehnung des Reiches und deren Folgen. Und Jesus sagt: Freunde, ihr begeht die Sünde gegen den Heiligen Geist. Ihr bekommt nur noch ein Zeichen, Kreuz und Auferstehung. Es wird Folgen haben, fatale Folgen. Israel wird später im Götzendienst enden und die Volksverwandtschaft nützt jetzt überhaupt nichts mehr, auf die sich Israel immer berufen hat. Wir sind Abrahams Kinder und so weiter. Spielt nicht keine Rolle mehr, sagt Jesus, sondern jetzt geht's nur noch nach Gehorsam. Einen letzten Hinweis noch zu Kapitel 12. Im Alten Testament war Jesus auch immer beschrieben worden als der Messias, beschrieben worden als König, Priester und Prophet. Ist auch in dem Lied aufgegriffen, ja, welcher ein Freund ist unser Jesus, König, Priester und Prophet. Und interessant ist, dass hier in dem Kapitel, wo das Reich nochmal angeboten wird, das letzte Angebot des Reiches an Israel, hier in diesem Kapitel wird nochmal das Wesen Jesu als König, Priester und Prophet aufgezeigt, nämlich Jesus ist Priester in Kapitel 12, Vers 6, da sagt er, dieser Geschichte mit den Schaubroten, können wir jetzt nicht mehr ganz lesen, ich will euch nur auf den Vers 6 aufmerksam machen, da sagt er: Leute, Größeres als der Tempel ist hier. Hier steht der wahre Priester, größer als der Tempel noch. Achtet mal auf diese Ausdrucksweise, Größeres als der Tempel ist hier, Jesus, der wahre Priester. Dann Vers 41, Männer von Ninive werden aufstehen im Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen, denn sie taten Buße auf die Predigt Jonas damals. Und siehe, mehr als Jona ist hier. Vor euch steht der größte Prophet, König, Priester und Prophet, ja? Größeres als der Tempel, mehr als Jona. Und im nächsten Vers, eine Königin des Südens wird auftreten im Gericht mit diesem Geschlecht und wird es verdammen, denn sie kam vom Ende der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Und siehe, mehr als Salomo ist hier. Salomo galt als der größte König Israels. Unter ihm war die größte Ausbreitung des Reiches. Und Jesus sagt, mehr als der große König Salomo ist hier. Das sehen wir, wie er hier noch einmal sagen will, ja, wie er noch einmal seine wahre Größe zeigt. Priester, Prophet und König. Oder in anderer Reihenfolge König, Priester und Prophet. Aber Israel ging nicht darauf ein. Ihnen war das Reich angeboten worden und sie lehnen es nun hier offiziell ab. Und nun kommt ein ganz großer Bruch in der Geschichte Israels, ein ganz großer Bruch auch im Matthäusevangelium mittendrin, hier dieser Schnitt. Und das Kapitel 13 zeigt jetzt, dass eine neue Zeit einbrechen wird, eben nach der Ablehnung des Reiches durch Israel. Und Kapitel 13 beschreibt in 7 sogenannten Himmelreichsgleichnissen, welche Zeit jetzt kommen wird. Und die wollen wir uns jetzt im zweiten Teil ein bisschen näher anschauen. Zuerst kommt das bekannte Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Das kennen wir alle schon von Kindesbeinen an wahrscheinlich, oder viele von uns, schon in den Kinderstunden, Sonntagsschulklassen gehört und Predigten, jede Menge. Also das vierfache Ackerfeld ist ganz klar, was Jesus deutlich machen will, dass eben er wie ein Sämann ist und dass das Wort Gottes das Saatgut ist und dass es auf verschiedenen Herzensboden fällt. Und er will hier sagen, in Kapitel 13, dass man praktisch in dieses Königreich jetzt nicht mehr durch Geburt, durch Volkszugehörigkeit zum Volk Israel hineinkommt, sondern durch eine neue Art, durch Wiedergeburt. Und diese Wiedergeburt geschieht durch den Samen des Wortes Gottes. Genau das sagt uns die Bibel. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, 23 steht, wiedergeboren, ihr seid wiedergeboren, nicht durch den vergänglichen Samen, sondern durch den unvergänglichen Samen des Wortes Gottes geschieht die Wiedergeburt. Nicht durch irgendwelche Erlebnisse und so weiter und durch andere Menschen, sondern durch den Samen des Wortes Gottes. Und Jakobus 1, 18 sagt das Gleiche. Ihr wisst ja, ihr braucht das nicht schreiben, das gibt es nachher auf dem Umdruck. Jesus sagt, der Same des Wortes Gottes ist immer fruchtbar, aber das Fruchtbringen hängt von der Beschaffenheit des Bodens ab. Und da gibt es verschiedene Böden. Der festgetretene Weg, wo die Vögel es wegpicken, oder auf das Felsige, wo es zwar aufgeht, aber nicht tiefe Wurzel haben kann, und die Sonne geht auf, die brennende Sonne verdorrt es gleich wieder. Die brennende Sonne ist hier Trübsal und Anfechtung um des Evangeliums willen. Und es kann auch unter die Dornen fallen. Die Sorge der Welt und der Betrug des Reichtums ist mit den Dornen gemeint. Aber es gibt auch fruchtbaren Herzensboden, und da geht das Wort auf und es kommt zur Wiedergeburt, zur echten geistlichen Neugeburt. Man wird ein Kind Gottes, man wird ein Bürger des Reiches Gottes. Dann sagt Jesus in den folgenden Versen, das ist das erste Gleichnis, ja, vom Königreich der Himmel. Es ist wie ein Sämann, der säte. Dann sagt er im nächsten Gleichnis, ab Vers 24, dass es Widerstand geben wird gegen dieses Königreich der Himmel, nämlich durch einen Feind. Vers 24, Jesus legt ein anderes Gleichnis, legt er ihnen vor und sprach, mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Menschen schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging weg. Hier in diesem Gleichnis geht das Bild jetzt etwas weiter. Hier ist die Saat, die Jesus sät, die Kinder Gottes, die Kinder des Reiches. Sie werden von Jesus gesät in diese Welt. Aber der Teufel sät mitten unter die Kinder des Reiches seine anderen Kinder, seine Kinder, eben falsche Christen, Imitationschristen. Satan fördert das gefälschte Christentum. Und wenn wir uns das einmal vor Augen halten, dass das Neue Testament an verschiedenen Stellen von solchen Imitationschristen spricht, ja, falschen Christen in der Gemeinde, zum Beispiel falsche Brüder in Korinth, sagt Paulus. Bei den Galatern war ein falsches Evangelium. Bei den Israeliten förderte Satan eine falsche Gerechtigkeit, nämlich Werkgerechtigkeit. Satan fördert sogar eine falsche Kirche in Offenbarung 2,9, die Satansynagoge. Satan wird einen falschen Christus in diese Welt bringen, den Antichristus, einen falschen Heilsbringer. Also wir sehen, das ist die Saat Satans, das ist der Feind. Er sät falsche Saat und aus dieser Saat entstehen solche Gewächse hier. Unter Umständen mitten unter den Gläubigen, so wie es hier heißt, dass der Acker die Welt ist und in diesen Acker werden Söhne des Reiches gesät, es bekehren sich Menschen, und es werden andere gesät, Söhne der Finsternis, und sogar bis in die Gemeinden hinein können sich diese Söhne der Finsternis hineindrängen, und die Gemeinde ist aufgerufen, wachsam zu sein und darauf zu achten, dass diese Falschen entlarvt werden. Also Jesus sagt, ein Feind ist da und beides soll miteinander bis zur Ernte wachsen gelassen werden, denn der Acker ist die Welt. Wenn wir in der Welt anfangen auszuraufen, das Unkraut auszuraufen, was bleibt dann übrig? Ja, das ist nicht unsere Aufgabe. Wir sollen nicht in der Welt das Unkraut ausraufen. Wir sollen aufpassen, dass in der Gemeinde kein Unkraut wächst. Da muss das Unkraut entfernt werden. Da muss der Sauerteig ausgefegt werden. Das ist unsere Aufgabe als Gemeinde. Aber in der Welt können wir nicht verhindern, dass das Böse ausreift. Ja, natürlich werden wir das in unserem Umfeld, wo wir können, werden wir versuchen, das Böse einzudämmen. Aber wir werden diese Welt nicht verändern. Das haben schon viele Christen versucht und haben es auch letztlich nicht geschafft. Das ist auch gar nicht unsere Aufgabe. Kommen wir zu dem nächsten Gleichnis vom Senfkorn. Und hier muss ich jetzt um eure Aufmerksamkeit bitten, ganz besonders bei diesen beiden Gleichnissen vom Senfkorn und vom Sauerteig, weil die doch immer wieder auch in wirklich evangelikalen, bibeltreuen Kreisen anders ausgelegt werden, als ich meine, dass sie ausgelegt werden müssen. Das geht jetzt nicht um Rechthaberei, ja, das sind vielleicht Brüder, die das in bestem Wissen und Gewissen tun, aber wir wollen dieser Linie folgen, die durch das Matthäusevangelium geht, vor allen Dingen durch diese Kapitel 12 und 13, und wir werden sehen, dass die Auslegung, die ich jetzt bringe von Ernst Mayr und Arnold Fruchtenbaum, doch sehr viel für sich hat. Das Gleichnis vom Senfkorn, dieses Gleichnis beschreibt nicht den weltweiten Erfolg des Evangeliums, sondern die unnatürliche Ausbreitung des gefälschten Christentums. Ich werde gleich begründen, warum. Schaut Vers 31 in Kapitel 13. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Das Reich der Himmel gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Es ist zwar kleiner als alle Arten von Samen, wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als die Kräuter und wird ein Baum, so dass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Ein Senfkorn ist ein relativ kleiner Samen, ja, wenn das gesät wird, und kann es aufgehen und es kann ein Baum daraus werden, ein sehr großer Baum in Israel, wo später die Vögel kommen und in den Zweigen nisten. Dieses Gleichnis spricht von der unnatürlichen Ausbreitung, von der schnellen, von der rasanten Ausbreitung des Christentums. Wann war das? Wann hat sich das Christentum rasant und unnatürlich schnell ausgebreitet? Wann ist das Christentum förmlich wie ein Pilz aus dem Boden geschossen? Das war, als sich das wahre Christentum verbunden hat, vermengt hat mit dem Staat, mit staatlicher Gewalt, ja, im 4. Jahrhundert, als das Christentum mit dem römischen Staat eine Liaison einging oder vielmehr ein Bündnis, und auf einmal wurde schlagartig, ja, innerhalb von wenigen Jahren und Jahrzehnten wurde die damalige Weltbevölkerung mehr oder weniger christianisiert, nicht die ganze, aber innerhalb des Römischen Reiches. Auf einmal wurden alle mit ein paar Tropfen Wasser getauft, ja, und christianisiert, und auf einmal waren es alles Christen. Das war die rasante, unnatürliche und auch falsche Ausbreitung des Christentums, eigentlich der Christenheit, muss man jetzt schon wieder sagen. Und davon spricht Jesus hier prophetisch mit diesem Gleichnis. Er sagt, und so wurde es ein großer Baum. Ihr müsst mal schauen, wie Baum in der Bibel symbolisch gebraucht wird. Wo das vorkommt, zum Beispiel im Alten Testament, ist der Baum oft ein Bild für politische Reiche, zum Beispiel in Daniel Kapitel 4, Vers 12 oder in Hesekiel 17, 23. Da werden auch von politischen Reichen gesprochen und sie werden als Baum dargestellt. Und so entstand auch ein durch die römisch-katholische Kirche damals im 4. Jahrhundert ein Gebilde, eben Staat, Gewalt mit geistlichem, christlichem vermischt, und das wurde so ein großer Baum. Und die Vögel des Himmels konnten in diesem Baum Schutz suchen und nisten. Vögel sind in der Bibel immer Bilder für unreine Dinge, für Dämonen. Da gibt es auch viele Bibelstellen, wo die Vögel negativ sind. Auch hier im Zusammenhang von Matthäus 13, im ersten Gleichnis, die Vögel kommen und picken es weg. Ja? Sie sind negativ, die Vögel ist da Bild für den Feind, der das Evangelium wegnehmen will und verhindern will. Und die Bibel wechselt nicht die Bilder so, sie bleibt in einem Bild, auch in Gleichnissen. Und wir sehen es hier, die Vögel des Himmels ist negativ. Sie sitzen in dem großen Baum der Christenheit. Was haben sich da für Vögel eingeschlichen, ja, in den letzten Jahrhunderten? Was da alles segelt unter dieser Flagge, eben bis hin zu dämonischen Dingen. Und genauso sieht die Christenheit heute aus. Also das ist die Deutung. Viele meinen, ja, das Reich Gottes hätte sich so ausgebreitet. Natürlich hat sich das Reich Gottes auch ausgebreitet über diese Erde, aber nicht so wie diese Senfkorn, so unnatürlich rasant schnell, sondern das Reich Gottes breitet sich seit 2000 Jahren langsam und gründlich und durchdringend und stetig aus, aber nicht so sprunghaft rasant wie das falsche Christentum. Deutlicher wird es jetzt noch beim nächsten Gleichnis vom Sauerteig, Vers 33. Ein anderes Gleichnis redete er zu ihnen: Das Reich der Himmel gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter drei Maß Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Gut, das haben wir schon mal gehabt. Die Älteren unter uns, die schon länger hier in diese Räume kommen, die können sich vielleicht an das Jahr 93 erinnern, als wir schon einmal uns damit beschäftigt haben. So viele sind das aber gar nicht, wie ich hier so überblicke. Der Sauerteig ist in der ganzen Bibel ein Bild für das Durchdrungenwerden mit falscher Lehre. Ich war selbst früher der Meinung, ja, das mag sein, fast überall in der Bibel, aber doch nicht hier in diesem Gleichnis. Hier muss es eine Ausnahme machen, hier kann es doch nicht anders sein. Der Sauerteig, das muss das Evangelium sein. Das Evangelium durchsäuert so langsam die Welt, ja, und dringt so schön durch und wird verbreitet. Ich war fest davon überzeugt, so war ich gelehrt, von daher, wo ich herkam, und ich hätte einiges gewettet, ja, dass ich da richtig liege, aber ich musste mich eines Besseren belehren lassen und bin heute fest davon überzeugt, dass Sauerteig nicht nur an 13 Stellen, sondern an allen 14 Stellen, die in der Bibel, wo es vorkommt, negativ ist. Wer das nachprüfen will, ich habe hier einige Kopien gemacht, wo die 14 Stellen drauf liegen, ihr könnt es nachprüfen, aber das haben schon viele andere vor euch getan. Ihr werdet sicher zu keinem anderen Ergebnis kommen, ja? Es ist immer negativ. Warum? Sauerteig ist in der gesamten Schrift immer ein Bild für schnelle Ausbreitung des Bösen. Und zwar vor dem Passafest musste der Sauerteig ausgekehrt werden in 2. Mose 12, da ist eigentlich die Kernstelle für Sauerteig. Dann, die Opfer durften keinen Sauerteig enthalten. Eine Ausnahme gab es, die beiden Brote an Pfingsten, weil die Die Gemeinde Jesu symbolisierten, bestehend aus Israeliten, gläubigen Juden und gläubigen Heiden aus den Nationen, die, in denen aber noch die Sünde wohnt, die noch einen sündigen Leib haben. Da eine kleine Ausnahme, aber das nur am Rande vermerkt. Ansonsten durften keine Opfer Sauerteig enthalten. Jesus verwendet Sauerteig als Bild für Scheinfrömmigkeit, Lukas 12, für falsche Lehre, Matthäus 16, für weltliche Kompromisse, Markus 8. Paulus verwendete Sauerteig als Bild für die Verweltlichung der Gemeinde, 1. Korinther 5, und für falsche Lehre in Galater 5, Vers 9. Sünde ist wie Sauerteig, der heimlich wächst, durchdringt und sich schnell ausbreitet. Deshalb soll in der Gemeinde Sünde hinausgetan werden, in unserem Leben hinausgetan werden. Und wo unbußfertige Gläubige sind, sollen sogar sie aus der Gemeinde hinausgetan werden. Ihr wisst, dass die Bibel von Gemeindezucht spricht. D. Von diesem Gebrauch des Bildes her kann Sauerteig nicht das Evangelium sein, das die Welt durchdringt. Das Evangelium durchdringt die Welt. Schon. Aber nicht wie ein Sauerteig. Nicht so schleichend wie schleichendes Gift, ja, wie Sauerteig in einem chemischen Prozess. Der Sauerteig ist in diesem Gleichnis ein Bild für die falsche und gefährliche Lehre Satans, die er in die Gemeinde einbringen will. Und wenn eine Frau in der Schrift symbolisch genannt wird,
dann hier unten sind wir, dann versinnbildlich, dass oft ein falsches
religiöses System, in der Offenbarung zum Beispiel, kommt es zweimal vor, die Hure, ja, oder die Frau Isabel in der Gemeinde von Thyatira oder dann die Hure in Kapitel 17. Frauen, die jetzt in diesem Zusammenhang symbolisch, wo das Bild symbolisch gebraucht wird, nicht wo von der Frau geredet wird, ja, sondern wo die Frau symbolisch gebraucht wird, da redet es von solchen Systemen wie an diesen beiden Stellen. Und dann ist wichtig zu sehen, die Frau hier nahm 3 Maß Mehl und mengte die und darunter kam der Sauerteig, den die Frau nahm und mengte unter diese 3 Maß Mehl in Vers 33. 3 Maß Mehl ist interessant. Ich weiß nicht, ob der Gedanke so stimmt, aber ich gebe ihn weiter, ist von Arnold Fruchtenbaum. Arnold sagt, die Christenheit teilt sich eigentlich in 3 große Hauptgruppen, nämlich in den römischen Katholizismus, 900 Millionen Katholiken auf dieser Erde, ja. Die griechische Orthodoxie, auch einige 100 Millionen griechisch-orthodox, und den evangelischen Protestantismus. Das sind die 3 Hauptarme der Christenheit. Unter diesen Gruppen gibt es wiedergeborene Christen. Ganz klar. In allen diesen 3 Gruppen gibt es wiedergeborene Christen. Wahrscheinlich im evangelischen Protestantismus mehr, ja. Ich weiß nicht, warum er da evangelischer Protestantismus gesagt hat. Gibt es eigentlich auch einen katholischen Protestantismus? Wahrscheinlich nicht, ja. Aber lassen wir das. In allen 3 Richtungen ist mehr oder weniger viel Sauerteig enthalten. In allen 3 Richtungen. Es gibt wiedergeborene Christen darunter, aber Sauerteig ist auch in allen 3 Richtungen, ohne dass wir diese Richtung verurteilen wollen pauschal, aber Sauerteig ist da vorhanden, ich glaube, jede Menge. Also Jesus sagt, das Reich Gottes, das Reich der Himmel, wie er es nennt, hier nur in Matthäus, wird ein Reich sein, ein vermischtes Reich. Es werden wahre Gläubige darin zu finden sein und viele Namenschristen, nominelle Christen, Scheinchristen, Kirchenkarteileichen, wie Pater Leppich gesagt hat, ja, von Österreich. Aber es wird sich ausbreiten, sehr schnell, unnatürlich schnell, wie ein Senfkorn, das auf einmal zu einem Baum hochschießt. Und es wird sein wie bei einem Sauerteig. Es wird alles durchdrungen werden von dieser falschen Lehre, von falschen Lehren. Und so wird die Christenheit immer mehr abgleiten und immer verweltlichter werden und so weiter. Immer sich mehr von dem entfernen, was Gott eigentlich wollte. Aber mittendrin gibt es die Gemeinde Jesu. Und nun kommen noch zwei Gleichnisse, die sehr interessant sind. Ich hoffe, ihr könnt das noch aufnehmen. Wir kommen dann auch schon bald zum Schluss. Nämlich vom verborgenen Schatz im Acker. Das nächste Gleichnis, wir können das jetzt nicht mehr lesen, ihr kennt das ja, oder doch, ist ja so kurz, Vers 44. Das Reich der Himmel gleicht einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verbarg, und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Ist köstlich, wenn wir sehen, wie Jesus hier beschrieben wird. Er verkauft alles, was er hat, er gibt sein Leben hin und kauft den Acker. Der Acker ist nicht der erlösungsbedürftige Sünder. Entschuldigung, der Mensch, der alles verkauft und den Acker kauft, ist nicht der erlösungsbedürftige Sünder. So wird das oft ausgelegt. Also der Sünder gibt alles andere dran und kauft den Acker, sprich er nimmt den Herrn Jesus an. So ist es nicht zu verstehen. Jesus ist nicht ein verborgener Schatz. Er ist die bekannteste Persönlichkeit der Weltgeschichte. Er ist nicht ein verborgener Schatz. Und der Sünder kann Jesus nicht finden, da er blind und eigensinnig ist und ihn gar nicht sucht. Der geht gar nicht auf die Suche nach diesem Schatz, ja? Und der Sünder verkauft auch nicht alles und kauft die Welt, um Jesus zu gewinnen. Das passt so nicht. Sondern umgekehrt, der verborgene Schatz in der Welt ist Israel. Israel, das Volk Israel, ist der verborgene Schatz im Acker. Jesus starb für die ganze Welt, aber er starb in besonderer Weise für Israel. Jesus starb für Israel, Jesaja 53, ja, für sein Volk gab er in besonderer Weise sein Blut. Jesus gab alles, was er hatte, 2. Korinther 8, und kaufte die Welt, um Israel zu kaufen. Sein geliebtes Volk, seine Blutsverwandten. Also der Schatz im Acker ist Israel. Und der Mensch, der alles verkauft und den Acker kauft, ist Christus selbst, der für die Welt und damit auch für Israel starb. Denn durch Jesus Sterben kam der Schatz noch nicht in seinen Besitz. Israel nahm Jesus ja nicht an. Aber der Ort, an dem sich der Schatz befindet, der kam in den Besitz Jesu. Jesus hat durch seinen Tod diese Welt erkauft und Israel ist der Schatz, der in dieser Welt noch verborgen ist. Einzelne Juden kommen seither zum Glauben an Jesus Christus als ihren Messias, aber der ganze Schatz als solcher ist noch nicht gehoben. Der liegt immer noch in diesem Acker der Welt. Wir sehen, der Acker ist die Welt. So haben wir es schon vorher gesehen in dem Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, ja, der Acker ist die Welt und in diesem Acker ist Israel noch verborgen. Jesus hat Israel gekauft, er hat schon das Besitzrecht, aber er hat diesen Schatz noch nicht gehoben. Israel hat ihn noch nicht als Messias erkannt und angenommen. Es wird jetzt ganz gewiss noch deutlicher, wenn wir das Gleichnis von der kostbaren Perle dazu anschauen, dann sehen wir, wie das zusammenpasst. Die Perle wird auch oft so ausgelegt, ist nicht der Herr Jesus und seine Erlösung. Da wird immer gesagt, wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen sucht. Also das ist dann der Sünder, der Jesus sucht und der verkauft jetzt alles, was er hat und also er gibt alles andere dran und geht ins Kloster oder wie das dann verstanden wurde und kauft die Perle. Indem er alles dran gibt, kriegt er die Perle. Nein, so ist das nicht gemeint. Umgekehrt. Die Perle ist die Gemeinde Jesu. Die Gemeinde Jesu. Warum? Schaut mal, im Unterschied zu dem Schatz im Acker entsteht die Perle im Meer, im Wasser. Und wann immer das Meer symbolisch erwähnt wird in der Bibel, steht es für die Völkerwelt. Der Antichrist steigt auf aus dem Meer, er kommt aus der Völkerwelt, ja? Offenbarung 13. Viele andere Stellen. Meer meint immer das Völkermeer. Und die Perle wird aus dem Meer herausgeholt. Die Gemeinde Jesu kommt aus den Nationen. Israel ist der Schatz im Acker. Die Gemeinde aus den Nationen. BB, wie die Perle ist die Gemeinde das Resultat von Leiden, dem Leiden Jesu. Wenn ihr euch mal beschäftigt damit, lest mal im Lexikon, wie eine Perle gewonnen wird. Da leidet, das ist ja ein Tier, ja, die Muschel oder die Auster, sie leidet. Sie gibt unter Schmerzen, unter Leiden dieses Sekret ab, aus dem die Perle dann gebildet wird. Und genauso wird die Gemeinde Jesu unter Leiden herausgerufen aus dieser Welt. C, wie die Perle langsam wächst, so wächst die wahre Gemeinde langsam. Merkt ihr den Unterschied zu dem schnell emporschießenden Senfbaum? Ja, und die Gemeinde ganz anders. Die wächst langsam unter Leiden heraus aus den Nationen. Und wie die Perle ist die wahre Gemeinde eine Einheit. Die Christenheit, die ist zerstritten und zerspalten in Tausende von Armen und Nebenarmen. Aber die wahre Gemeinde Jesu hat eine geistliche Einheit. Es gibt eine geistliche Einheit zwischen allen Wiedergeborenen auf dieser Erde. Keine organisatorische Einheit. Das will die Ökumene erreichen, ja, durch seltsame Mittel zum Teil, bis hin zur Unterstützung von gewaltanwendenden Organisationen in Afrika, wie die SWAPO und all diese Gruppen. Nein, nein, die wahre Gemeinde, die hat Einheit. Da ist eine geschenkte Einheit vorhanden. Und dann Doppel-E, wie die Perle verborgen ist, so ist die wahre Gemeinde Jesu verborgen. Sie ist zerstreut unter alle Völker, wird aber eines Tages offenbar werden. Und FF, die Perle muss aus der Tiefe des Meeres emporgehoben werden, ebenso die Gemeinde. Sie wird bei der Entrückung emporgehoben werden zu dem Herrn hin. Ihr seht, das sind doch keine Zufälle, ja? Die Schrift ist so genau inspiriert, dass sie uns hier den Unterschied zeigt. Der Schatz im Acker ist Israel. Der Acker ist bereits gekauft, aber der Schatz ist noch nicht gehoben. Israel ist immer noch im Acker, ja, ist noch nicht so weit, dass sie Christus angenommen hätten als ihren Messias. Einzelne Juden, ja, aber nicht das Volk als Ganzes. Es wird noch kommen, dann wird der Schatz gehoben. Und die Gemeinde Jesu, die wird herausgerufen aus dem Völkermeer. Was für ein kostbares Bild von der Perle. Es gibt doch kaum ein schöneres Bild, ja, als so eine edle Perle. So sieht uns Gott, so sieht er die Erwählten, die Jünger Jesu, dich. Wenn das kein anderer sieht, Gott sieht dich so, wenn du zu seinen Erlösten gehörst. Du bist ein Teil dieser kostbaren Perle. Und als letztes, siebtes Gleichnis, dann haben wir es geschafft, die sieben Gleichnisse noch vom Fischnetz. Machen wir mal kurz Ausnahme. Schont. Wenn ihr das noch gerade anschaut, das endet dann, das siebte Gleichnis in Matthäus 13 vom Netz in Vers 47, ja, wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Netz, das ins Meer geworfen wurde und von jeder Gattung zusammenbrachte, dass sie dann, als es voll war, ans Ufer heraufgezogen hatten, und sie setzten sich nieder und lasen die Guten in Gefäße zusammen, aber die Faulen warfen sie aus. So wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Die Engel werden ausgehen und die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern und sie in den Feuerofen werfen. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Also Jesus sagt, die Verkündigung des Evangeliums führt nicht zur Bekehrung der ganzen Welt. Das Christentum ist und bleibt ein Gemisch von wahren Gläubigen und von Scheinchristen. Die Vollendung des Zeitalters erst wird zeigen, wo die wahren Gläubigen sind und wo die falschen sind. Die Vollendung des Zeitalters meint aber hier nicht die Entrückung der Gemeinde, sondern das Ende des jüdischen Zeitalters, das durch die sichtbare Wiederkunft Jesu beendet wird. Die Gemeinde Jesu ist bereits vorher durch die Entrückung weggenommen. Gott sortiert, und er wird es so machen, dass er alle wahren Gläubigen, die Söhne des Reiches, die Wiedergeborenen, die in das geistliche Reich Gottes hineingeboren sind, hinwegnehmen wird von der Erde bei der Entrückung, wenn Jesus kommt bis in die Wolken, und zurückgelassen werden eben die Scheinchristen und die falschen Gläubigen und all diese Dinge, die nominelle Christenheit bleibt zurück, und da wird erst dann bei der sichtbaren Wiederkunft Jesu vor Beginn des tausendjährigen Reiches wird dann gerichtet und endgültig sortiert. Ich weiß, das war viel jetzt an einzelnen Dingen und das nach einem langen Tag und so weiter, aber vielleicht habt ihr gerade noch ein paar Minuten Konzentrationskraft. Ich muss nämlich noch etwas versuchen deutlich zu machen. Wir kommen dann wirklich bald zum Schluss. Wenn wir nochmal diese Folie sehen vom Anfang, ich mal auf die Seite, mit den verschiedenen Formen des Reiches Gottes. Ist es wirklich so? Spricht es wirklich von verschiedenen Formen des Reiches, oder meint es nicht doch alles dasselbe? Sind wir hier zu weit gegangen, dass wir das alles so zerpflückt haben? Ich will zeigen, dass es so, wie es hier skizziert ist, sich verhält. Das verborgene Königreich, von dem wir jetzt gesprochen haben, von dem Jesus in den 7 Himmelreichsgleichnissen in Matthäus 13 gesprochen hat, von diesem Königreich der Himmel in dieser seltsamen, vermischten Form, es ist nicht dasselbe wie das universelle Reich Gottes, denn dieses verborgene Reich ist ja begrenzt. Jesus sagt ja, das beginnt jetzt, nachdem Israel ihn abgelehnt hat, und es wird sein bis zu diesem Gericht am Ende vor dem tausendjährigen Reich. Also kann es nicht dasselbe sein wie das universelle, das geht ja ewig. Das hat ja keinen Anfang und kein Ende. Das verborgene Königreich kann auch nicht dasselbe sein wie das theokratische. Das ist ein kleiner Fehler, ja, mit K. Aber ist nicht dasselbe. Denn dieses Reich ist ja jetzt nicht mehr auf Israel begrenzt, wie das theokratische Reich. Das war ganz klipp und klar auf Israel begrenzt. Das verborgene Königreich kann auch nicht dasselbe sein wie das geistliche Reich Gottes, denn dieses Reich schließt Gläubige und Ungläubige ein. In diesem Reich werden nur wirklich Wiedergeborene sein, von Gottes Geist gezeugt werden. Sehr klar, ja? Das verborgene Königreich ist auch nicht dasselbe wie das messianische, denn das messianische Reich war kein Geheimnis. Von diesem Reich heißt es, war ein Geheimnis in Kapitel 13, Vers 11. Aber das war kein Geheimnis, von dem war schon im Alten Testament oft die Rede. Also auch das ist nicht identisch. Und das verborgene Königreich ist auch nicht gleich die Gemeinde Jesu. Das kann man nicht mit der Gemeinde gleichsetzen. Die Gemeinde ist hier mit drin, aber es ist nicht gleich. Sondern hier ist die Gemeinde drin und viele, viele Ungläubige auch. Die bilden dieses Mischreich des verborgenen Königreiches. Letzte Folie. Jetzt habe ich versucht, das noch ein bisschen anders darzustellen durch diese Kreise. Wir sehen hier einen inneren und einen äußeren Kreis beim Reich der Himmel. Das Ganze meint das Reich der Himmel. Das ist das Königreich der Himmel. Und das hat innen drin einen unsichtbaren Kern von denen, die wirklich wiedergeboren sind, durch Gottes Wort und Gottes Geist. Die Söhne des Reiches, die sieht Gott, es kennt der Herr die Seinen. Gott weiß ganz genau, wo seine Kinder sind. Wir können die nicht jetzt alle auseinandersortieren, weil in dieser Welt sieht üppiges Unkraut genauso aus wie kümmerlicher Weizen. Können wir phänomenologisch überhaupt nicht unterscheiden, also rein vom Äußeren. Gott sieht es, es kennt der Herr die Seinen, ja? Er sieht die wirklich Wiedergeborenen. Und da außen herum ist ein Bereich der Bekenner, der bloßen Bekenner. Es gibt viele, die bekennen, dass sie an Gott glauben. Und es gibt sogar welche, die glauben, ich auch früher, ja? Ich glaubte immer, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, habe ich auch immer geglaubt, aber war noch lange nicht in diesem Reich. Das ist ein Reich der bloßen Bekenner. Das alles zusammen bildet dieses Mischreich der Himmel. Das ist die verborgene Form des Königreiches Gottes, in der wir jetzt gerade leben. Ja? Eine Form, wo man nicht genau auseinander sortieren kann, sondern wo Gott sagt, habt Geduld, es wird noch sortiert werden. Wir brauchen gar nicht sortieren. Wir müssen nur schauen, dass in der Gemeinde Jesu und auch hier in unserer Gemeinde und überall, wo sich biblische, neutestamentliche Gemeinde sammeln will, dass da nicht Unkraut unter dem Weizen zu finden ist. In der Gemeinde hat das Unkraut und der Sauerteig nichts zu suchen. Da wollen wir das bekämpfen, aber nicht in dieser Welt. Wenn wir anfangen wollten, die Namenschristen auszurotten, ja, dann müssten wir Schwertmission betreiben, da müssten wir wirklich Gewaltmission durchführen. Und das ist nie, nie und nimmer Auftrag wahrer Christen gewesen. Wo das geschehen ist, war es immer falsch und nicht im Sinne Gottes. Eine Stelle will ich noch erwähnen, eigentlich wollte ich sie noch näher ausführen, aber nur falls jemand jetzt vielleicht auch dran gedacht hat, es gibt in Matthäus 11 eine Stelle, da sagt Jesus mal, von den Tagen Johannes des Täufers leidet das Reich der Himmel Gewalt. Das Reich der Himmel wird vergewaltigt, könnten wir sagen. Warum? Weil eben so getan wird jetzt, als könnten Leute ins Reich der Himmel hineingetauft werden durch irgendwelche Sakramente oder sich selber hineinarbeiten durch gute Werke oder weil einfach so mit Gewalt Mission betrieben wird. Überall da, wo zum Beispiel das Wirken des Heiligen Geistes mit menschlicher Gewalt nachgeholfen werden soll, da wird das Reich Gottes buchstäblich vergewaltigt. Ich habe gerade vor ein paar Tagen aus dem Internet einen Artikel gezogen, die Gewalt der Erweckung. Das sind meine Freunde in Pensacola, Florida, ja, wo wir letztes Jahr waren. Und hier ist Steve Hill abgebildet, der angebliche Träger der Erweckung dort. Wir haben ihn gesehen. Wir waren nur ein paar Meter von ihm entfernt, wie er vor unseren Augen Leuten die Hände aufgelegt hat und die fielen dann wie vom Blitz geschlagen zu Boden. Und ich erinnere mich noch, wie der Ralf Fanselau sagte, Mensch, wenn er zu mir kommt, wenn er mich nur anlangt, ich gebe ihm die Faust, ja. Entschuldigung, wenn ich das sage, aber wir waren da schon etwas berührt. Auf jeden Fall war das wirklich typisch, die Gewalt der Erweckung, heißt der Artikel. Wer es sich anschauen will, kann ihn lesen, aber er meint, dass man Leute mit Gewalt in das Reich Gottes bringen kann und genau das versucht er, ja. Ich habe es noch nie gesehen, noch nie gehört, wie jemand die Leute so peitschen will in das Reich Gottes wie dieser Mann. Gegen den ist Reinhard Bonnke ein Waisenknabe, ja, Steve Hill. Und das geht nicht. Das ist genau das Reich, der Himmel leidet Gewalt. Sogar von echten Gläubigen kann es Gewalt leiden, wenn sie versuchen, so wie er, Leute hineinzupeitschen in das Reich der Himmel, das geht nicht, ja. Das ist die Stelle in Matthäus 11, aber auch unter den, wenn wir an die Kreuzzüge denken, ja, da hat man auch das Reich Gottes vergewaltigt. Man hat gesagt, willst du nicht mein Bruder sein, so schlage ich dir den Schädel ein, ja. Also mit dem Schwert die Leute gezwungen, überzutreten zum Christentum und so weiter. Das ist Gewaltmission. So leidet das Reich der Himmel Gewalt seit Johannes dem Täufer. Und es wird vermischt mit vielen Ungläubigen, aber die wahren Gläubigen sind auch da. Und ich sage noch einmal, es kennt der Herr die Seinen. Ich schließe mit einem letzten Gedankengang. Warum es mir so wichtig war, einen Abend zu verwenden auf Matthäus 12 und 13, gerade auch jetzt auf die Auslegung der Gleichnisse, weil eben die Auslegung der Gleichnisse von ganz entscheidender Bedeutung ist
dafür, welche Zukunftserwartung wir haben.
Es gibt heute viele Christen, immer mehr Christen, die warten auf die große Welterweckung. Die warten auf phänomenale Ausgießungen des Heiligen Geistes und auf ganz große Pfingsten, auf ein neues Pfingsten, und dass dann massenhaft Leute sich bekehren werden und dann wird der Herr Jesus kommen. Also dass es endet, dass es im Bild gesprochen steil bergauf gehen wird mit dem Reich Gottes, ja, dass viele, viele zum Glauben kommen, eben eine große Welterweckung wird ausbrechen. Man begründet das mit einer falschen Auslegung von Joel Kapitel 3, da kann ich aber jetzt nicht drauf eingehen, und man begründet es mit dem Gleichnis hier vom Senfkorn und vom Sauerteig. Weil man sagt, hier, das breitet sich aus, der Baum, der wird wachsen und der Sauerteig durchdringt alles und deswegen wird es am Ende eine große Erweckung geben. Und ich lese euch jetzt noch ein paar Zeilen aus diesem Buch von Rick Joyner. Er gehört zur Prophetenbewegung. Ich habe das Buch nicht gekauft, ich kriege solche Bücher immer von Leuten geschickt, die mich bitten, das zu lesen und mich dahin auch zu bekehren, und Sie mögen es verzeihen, dass ich das jetzt in ganz anderem Sinn verwende, dieses Buch. Da schreibt Rick Joyner folgende Sätze. Nur, dass ihr mal hört, was diese Leute erwarten. Das sind Christen, ja. Ich glaube, dass das ein wiedergeborener Mann ist. Aber er hat eine ganz andere Sicht der Endzeit. Er sagt, es werden aufsehenerregende Dinge geschehen, die Wunder in der Bibel noch übertreffen werden. Ganze Nationen werden sich zu Jesus bekehren. Staatsmänner von einigen der mächtigsten kommunistischen Länder werden öffentlich ihren Glauben an Jesus bekennen und ihre Landsleute aufrufen, ebenfalls Jesus nachzufolgen, und so weiter und so weiter. Und dann noch, eines der besonderen Merkmale dieser großen Ernte, die kommen wird, besteht darin, dass die Mitarbeiter unvorstellbar jung sind. Teenager werden das Rückgrat der Erweckung sein und Kinder einige der größten Evangelisten. Jüngere Kinder werden Dämonen austreiben, Kranke heilen, Tote auferwecken und mit einem Wort tobende Sturmfluten zurückweisen. Manche werden sogar Herrschaft über ganze Krankenhäuser und Nervenheilanstalten ergreifen und jeden einzelnen dieser Patienten heilen, nur indem sie die Hände auf das Gebäude legen. Bei dieser Ernte wird die Welt erkennen, dass Kinder Zeichen und Wunder tun. Und noch ganz andere Dinge stehen hier. Ihr versteht, wie sie darauf kommen, das hat damit zu tun mit der Hermeneutik, mit der Art und Weise, wie man die Schrift auslegt, und weil sie überzeugt sind, dass Joel 3 von diesem Zeitalter spricht, dass die Erweckung, die Geistausgießung jetzt kommt, warten sie dauernd auf diese große Erweckung und auf große Geistausgießung. Ich glaube, dass Gott auch heute noch Erweckung schenkt, wirkliche Erweckung. Aber die erkennt man dann auch an echten Kennzeichen einer Erweckung, dass Leute die Bibel lieb gewinnen, dass sie den Herrn lieb gewinnen, dass sie Brüder und Schwestern lieb gewinnen, dass sie in ihrem Leben aufräumen, dass sie alle gestohlenen und sonstigen Dinge in Ordnung bringen, dass sie einen Teil ihres Reichtums hingeben für das Reich Gottes aus Liebe zu Jesus und. Es gibt viele echte Kennzeichen von Erweckung. Aber in den Kreisen, wo das hier so gesehen wird, möchte ich mich fragen, ob das überall so zu sehen ist. Ich frage mich aber auch, ob das unter uns zu finden ist. Ja? Kennzeichen einer solchen erweckten Lebenshaltung. Auf jeden Fall bin ich der Überzeugung, dass Jesus Christus und die Apostel nicht eine weltweite Erweckung zum Ende dieses Gemeindezeitalters vorausgesagt haben, sondern im Gegenteil eine weltweite Verführung und den großen Abfall der Christenheit. Dafür gibt es viele Stellen in den Lehrbriefen und auch in den Evangelien. Die können wir jetzt nicht mehr behandeln. Aber ich wollte das noch zeigen, wie wichtig das ist, ja, weil gerade in der Pfingst- und charismatischen Bewegung leider diese Sicht vorherrscht, und das führt doch zu vielen, vielen sehr, sehr unnüchternen Auswüchsen und Erwartungen und so weiter. Und deren Sog breitet sich leider immer mehr aus.